Liebe Schwestern, Brüder und Freunde, auch von meiner Seite aus euch allen ein herzliches Willkommen. Es war schon eine lange Zeit, in der wir hier nicht waren. Ein Vierteljahr, 3 Monate. So lange waren Ingrid und ich noch nie von einem Wohnungsort entfernt. Es war eine schöne Zeit bei der Juniorfamilie, Oliver und Karin, natürlich auch bei Jonathi und Migdali. Der Bundesstaat Michigan in Amerika hat 10 Millionen Einwohner. Michigan hat im Verhältnis zu Deutschland eine total andere Kultur, andere Gebräuche, andere Lebensweisen und. Und ich möchte jetzt 2, 3 Dinge nennen. Oliver wohnt mit seiner Familie am Rande von dem größeren Dorf Bering Springs. Bering Springs hat ca. 2000 Einwohner. Und in Bering Springs ist auch die Adventgemeinde sehr stark vertreten. Wir haben dort die Andrews-Universität. In dieser Ortschaft leben über 60% Adventisten. Bering Springs mit der Universität ist nicht nur in den USA gut bekannt, sondern weltweit bekannt. Und das habe ich zum wiederholten Male gehört. In diesem Dorf, da gibt es im Allgemeinen keine Fußgängerwege. Für uns abnormal. Die Leute, die zu Fuß unterwegs sind, die gehen dann seitlich der Straße auf dem Rasen. Ich fuhr jeden Samstag in unsere Kirche, und zwar zu der Unikirche mit dem Fahrrad. 8,5 Kilometer Fahrradwege gibt es dort auch nicht. Ich fuhr also immer auf der Straße, und wenn jemand mit dem Fahrrad unterwegs war, dann war es die Frau Glanz, Ingrid, dann war es der Oliver, die Karin oder die kleine Migdali. Die Autofahrer, die haben einen großen Respekt vor Fahrradfahrer, kennen Sie ja im Grunde genommen nicht. Sie machen immer einen großen Bogen um die Fahrradfahrer. Für uns sehr angenehm, so fühlten wir uns immer sicher. Wenn ich an die Autos denke, in Michigan haben die Autos nur hinten Nummernschilder. Vorne gibt es keine. Und TÜV kennt man auch nicht. Entweder du trennst dich von deinem Auto oder das Auto trennt sich von dir. Ich sagte bereits, sabbats radelte ich stets zur Kirche, und jeden Sabbat findet in der Unikirche finden 2 Gottesdienste statt. Einmal um 9 Uhr bis etwa 10 Uhr, 10 nach 10, dann gibt es eine Pause, und um 10:30 beginnt dann die Bibelschule oder Sabbatschule, die geht dann etwa bis 10:20, Missionsbericht, Gabensammlung und so weiter. Und die zweite Predigtstunde beginnt um 11:45. Die Unikirche fasst 2200 Personen. Und in der ersten Stunde oder Wortverkündigung sind gut 1000 Personen anwesend. In der zweiten Verkündigung sind etwa 2000 Personen anwesend, sodass Sabbat für Sabbat gut 3000 Leute in die Adventgemeinde gehen. Und warum müssen 2 Gottesdienste durchgeführt werden? Weil die Kirche nicht genügend Platz hat für alle Leute. Und der, der die erste Predigt hält, ist auch der, der die zweite Predigt hält. Mir ist dann aufgefallen, in der Sabbatschule beginnt normal, wie ich schon sagte, mit Missionsbericht, Gabensammlung, und dann so ungefähr 10:20 gibt es ein Klingelzeichen, wie bei uns. Aber dann gibt es kein zweites Klingelzeichen, sondern 3 Minuten später setzt die Orgel voll ein. Es gibt keine Gespräche mehr. Wahrscheinlich haben Sie die Erfahrung gemacht, ein zweites Klingelzeichen nützt sowieso nichts. Die Leute machen weiter. Aber wenn die Orgel einsetzt und laut ist, dann hörst du den, der vor so einer Gesprächsgruppe steht, nicht mehr. Der muss automatisch aufhören. Vielleicht wäre das auch mal gut für uns, gell, oder? Oder wenn ich daran denke, hier das erste Klingelzeichen nach der Pause, wir sollen reinkommen, aber dann gibt es Probleme, ist draußen so schön, gell? Und dann können wir hier schon anfangen und dann kommen so langsam die Leute herein. Bering Springs hat außer dieser Unikirche noch 6 weitere Gemeinden. Kulturell auch bedingt, da gibt es eine koreanische Gemeinde, ich weiß jetzt nicht noch welche andere, aber unterschiedliche Länder haben ihre eigene Gemeinde. Aber die größte Gemeinde ist die Unikirche mit 2200 Sitzplätzen. Das einfach nur als kurzen Bericht über das, was wir miterlebt haben. Ich habe einige Bilder, die konnte ich jetzt noch nicht auf einen Stick bringen, aber das nächste Mal möchte ich euch etwas über Andrews zeigen, aber auch über einen Nicht-Adventisten, der diese Gemeinde liebt und etwas Großartiges für diese Gemeinde gespendet hat. Ihr wisst, wenn ich in der Gemeinde bin und es sind Kinder da, dann gehören die ersten Minuten unseren Kindern und ich darf euch bitten, kommt ihr zu mir nach vorne, bitte. Setzt euch unten hin, bitte, unten hinsetzen, bitte. Hier, unten hinsetzen, bitte, wir setzen uns so. Kannst du noch ein bisschen rüberkommen? So, ja. So, komm noch ein bisschen weiter rüber, sei so lieb, okay? So, nee, komm hier zu mir, du bist so versteckt, bitte. Kann ich dich besser sehen? Okay, so. Also ich habe euch ja erzählt oder eben gerade gesagt, dass wir ja eine lange Zeit weg waren. Ich freue mich, euch heute Morgen zu sehen. Finde ich ganz toll, dass ihr hier nach vorne gekommen seid. Und wer von euch kennt noch Jonathi und Migdali? Wisst ihr, wer das? Aha, du kennst sie auch. Jonathi und Migdali hat mir etwas mitgegeben für die Kinder, die immer hier auf das Podium kommen, um eine Geschichte zu hören. Ich werde euch das erst am Schluss meiner Predigt, wenn ich draußen stehe, geben. Okay? Wir waren ja mit dem Flugzeug unterwegs. Über 10 Stunden. Und dann noch mit dem Zug und mit dem Bus. Wir sind also morgens los, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und am nächsten Tag waren wir dann endlich dort, wo wir sein wollten. Als wir in das Flugzeug einstiegen, da gibt es oberhalb der Sitzplätze lange Fächer, wo man das Handgepäck hineingeben kann. Das ist so ein Handgepäck. So ein kleiner Koffer darf ein Handgepäck sein. Oder ein Rucksack. Und ich hatte kein Problem, das Handgepäck von Ingrid oben hineinzugeben und auch von mir. Dann gab es eine Frau, die stand im Gang und da waren noch viele andere Personen und Männer, die haben auch ihr Handgepäck dort oben hineingegeben. Da gab es eine Frau, die versuchte, ihren Koffer oben in diese Ablage zu geben, aber sie hat es nicht geschafft. Es gab genügend Leute, Männer, die das gesehen haben, aber keiner hat geholfen. Und dann habe ich gefragt, darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Oh, sagt sie, gerne, gerne. Und dann habe ich ihren Koffer genommen und oben in die Ablage gestellt oder gelegt. Und jetzt die Frage an euch. Haben die anderen Männer diese Frau mit ihren Koffern nicht gesehen? Oder waren sie vielleicht krank, dass sie nicht heben konnten? Oder wollten sie nicht helfen? Was meint ihr? Ja, bitte. Sie wollten nicht helfen? Ja, bitte?
Ich glaube auch, sie wollten nicht helfen.
Sie wollte nicht helfen, ja? Sie wollten nicht helfen. Gut, es hätte ja auch sein können, dass sie krank sind und nicht so schwer heben dürfen. Ich weiß es jedenfalls nicht. Jedenfalls war die Frau sehr glücklich. Eines Tages kam zum Herrn Jesus einer, der sich in der Bibel gut auskannte. Und er fragte Jesus, ich möchte gerne in den Himmel kommen, wie komme ich dort hinein? Und da sagte der Herr Jesus, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Und dann fragte er, aber Jesus, wer ist dann mein Nächster? Und dann erzählte Jesus eine Geschichte. Da war ein Mann, der marschierte von Jerusalem nach Jericho. Und als er unterwegs war, da gab es Banditen, die überfielen diesen Mann, haben ihn ausgezogen und dann haben sie ihn halb tot geschlagen und haben ihn einfach so am Weg liegen gelassen. Und dann kam ein Prediger oder ein Priester vorbei und er sah diesen halbtoten, kranken Mann, hat nur angeguckt, ist dann weitergegangen. Dann kam einer, der hat unterrichtet in der biblischen Lehre. Ein Lehrer war er. Und er sah diesen Mann, hat ihn genau angeguckt, auch weitergegangen. Und dann gab es einen Ausländer, der hat diesen halbtoten Mann gesehen. Er ging hin, hat ihm seine Wunden verbunden, hat ihn auf seinen Esel gesetzt und in eine Pension gebracht oder in eine Herberge gebracht und alles für ihn bezahlt, was da an Kosten entsteht. Schaut mal, hier ist dieser sehr kranke Mann oder halbtote Mann. Und daneben ist der Samariter, der gerne bereit war, diese Ausländer, um zu helfen. Ihr Kinder, Jesus, als er auf dieser Erde war, hat er immer wieder den Leuten geholfen. Egal, ob sie krank waren oder ob sie traurig waren, hat er ein gutes Wort gehabt. Oder ob sie hungrig waren, hat er ihnen zu essen gegeben. Ich denke, auch wir sollten gerne helfen. Egal, ob zu Hause bei Mama und Papa. Oder vielleicht in der Gemeinde, wenn es hier etwas zu tun gibt. Oder auch in der Schule, wenn die Schule wieder anfängt und da braucht jemand vielleicht ein bisschen Hilfe beim Schreiben oder beim Rechnen oder bei etwas anderem. Es ist gut, wenn wir immer wieder sehen und dort, wo wir helfen können, auch helfen. Das war eure Geschichte und denkt daran nach der Predigt, gell? Danke, tschüss. Und dieses Thema hat natürlich viele Facetten. Ich möchte darum nur 5 erwähnen. Erstens das Sehen mit den Augen und doch nicht sehen. Zweitens das physische Sehen und richtig erkennen, aber ganz bewusst wegschauen. Drittens das rechte physische Sehen und die Bereitschaft zu helfen, aber auch das Stellen der Frage, soll ich helfen oder nicht? Viertens, das rechte physische Sehen mit der Frage, bin ich hier richtig? Den 5. Punkt, den möchte ich gerne am Schluss erwähnen. Ich versuche nun, die genannten Möglichkeiten des Sehens durch Beispiele aus dem täglichen Leben zu erklären, aber auch aus der Heiligen Schrift. Und ich werde es so weitergeben, wie ich es momentan verstehe. Ich komme zum ersten Punkt, das Sehen mit den Augen und doch nicht sehen. Nach der kirchlichen Trauung haben viele Personen dem jungen Ehepaar alles Gute gewünscht. Ich denke, wir kennen es doch. Eine lange Schlange und immer wieder alles Gute und Gottes Segen. Auch der Nachbar Hellwig hat sowohl dem Ehemann als auch der Braut gratuliert. Eine Woche später rief Herr Hellwig den jungen Ehemann an und bedankte sich ganz herzlich für die Einladung zur kirchlichen Trauung. Aber er sagt auch, diese Trauung war wirklich sehr feierlich, sehr ergreifend und schön. Später fragte der Timo seine Frau, sag mal, hast du den Herrn Hellwig bei der Trauung gesehen? War er dort? Oh Timo, er hat dir doch gratuliert und dir alles Gute gewünscht. Timo hat ihn gesehen und doch nicht gesehen. Ein halb entblößtes Kind stand an der Straße und winkte um Hilfe. 2 Tage später stand in der Zeitung, Karin vergewaltigt und erwürgt. Etliche Autofahrer gaben im Nachhinein bei der Polizei an, dass sie das Kind gesehen haben. Doch niemand hielt an. Wieso? Hat keiner angehalten. Der Psychologe Victor Harris erklärt das nicht reagierende Autofahrer folgendermaßen: Ein Notschrei wird im Allgemeinen von den Leuten nicht wahrgenommen. Und zwar nicht wirklich wahrgenommen. Sie mögen eventuell etwas sehen, aber es dringt nicht bis in ihr Bewusstsein durch. Zu 50% sind sie beschäftigt mit dem Autofahren und mit den anderen 50% sind sie beschäftigt mit ihrer Arbeit oder einem Problem. Oder sie denken an ihre Familie, an den Freund, an die Freundin. Doch dieses geteilte Konzentriertsein half dem Mädchen nicht. Damit soll nicht alles pauschal entschuldigt werden. Aber bitte, lasst uns vorsichtig sein beim Beurteilen oder beim Verurteilen von Personen, die vielleicht hätten helfen können oder was tun können und haben es nicht getan. Ein Gemeindeglied hier aus Bamberg rief mich eines Tages von der anderen Straßenseite zu: Hallo Joachim, hallo Joachim. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe nur so gewunken und bin weitergegangen. Ich habe da jemand gesehen, aber es drang nicht durch. Ich war mit einer Sache beschäftigt. Entweder wollte ich was einkaufen oder ich habe ein Problem lösen zu müssen oder ich dachte an uns als Gemeinde. Ich weiß es nicht mehr. Schwester Mia hat sich schick für die Kirche gemacht, also für den Gottesdienst. Und sie fragte ihren Mann: Du, sag mal, passt das so und sieht das nett aus? Und der Mann sagte: Schick! Eine Woche später hatte die Frau dieselbe Kleidung an. Und der Ehemann sagte: Oh, siehst du heute aber schick aus. Kennen wir das? Wenn ich jetzt zu dem Geistlichen komme, Jesus erzählt in Matthäus 13 das Gleichnis vom Sämann. Samenkörner fielen auf den harten Weg, auf felsigen Boden und in die Dornen und auf gutes Land. Als Jesus dieses Gleichnis erzählte, befand er sich am See Genezareth. Viele Leute hörten ihm zu. Und zum Schluss fragten die Jünger den Herrn Jesus: Jesus, warum sprichst du zu uns in Bildern, in Gleichnissen? Nun, Jesu Antwort steht in Matthäus 13. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, bitte schlagt mit mir Matthäus 13 auf und wir lesen daraus erstmal den Vers 13. Matthäus 13 und dort den Vers 13. Matthäus 13, Vers 13: Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und der Prophet Jesaja sagt dann, im Vers 14, Matthäus 13, Vers 14, Jesaja wird hier zitiert, am Schluss vom Vers 14: Mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. Trifft dieses Sehen und das doch nicht Sehen auf die Zuhörer am See Genezareth zu oder trifft vielleicht das zweite Sehen zu? Das physische Sehen und richtig erkennen, aber bewusst wegschauen. Ich kann mich noch gut erinnern. Meine Eltern haben mir liebevoll Manieren beigebracht. Unter anderem: Joachim, wenn du in einem Bus sitzt oder im Zug oder in der Straßenbahn und es steigt eine ältere Person ein, bitte dann stehe auf und biete deinen Platz der älteren Person an. Kennt ihr doch, oder? Jedenfalls meine Generation. So meine ich. Nun, ich habe es gerne getan. Es war für mich kein Problem. Doch eines Tages stieg einmal in eine Straßenbahn eine ältere Person ein. Alle Plätze waren belegt. Aber an diesem Tag hatte ich absolut keinen Bock aufzustehen. Was habe ich gemacht? Ich habe die Person ja gesehen, die ältere Person. Ganz schnell habe ich weggeguckt, als ob ich sie nicht gesehen hätte. Damals war ich 11 Jahre. Ich sah richtig, aber ich schaute ganz bewusst weg. Hier in Bamberg beim Aldi habe ich gesehen, wie eine liebevolle Frau etwas aus einer Verpackung herausholte, die Verpackung weglegte, aber das, was drin war, so ganz geschickt in ihrer Tasche verschwinden ließ. Ich habe auch weggeschaut. Ich wollte mit dieser Sache nichts zu tun haben. Ich komme zum Geistlichen. Was wirklich meines Erachtens auf die Zuhörer des Gleichnisses in Matthäus 13 zutrifft, steht in Matthäus 25. Hier sagt Jesus, ich bin hungrig gewesen, ich war durstig, ich war ein Fremder, ich war nackt, ich war krank, ich war im Gefängnis. Und ihr hättet mir helfen können, aber ihr habt mir nicht geholfen. In Matthäus 25 sahen die Leute die Not. Sie begriffen sie, aber sie haben nichts getan. Sie schauten weg. Und genauso war es bei dem Priester und bei dem Leviten im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Sie sahen den Überfallenen, sie sahen den Verwundeten am Wegesrand liegen, aber sie taten nichts. Doch dieser Ausländer erbarmte sich des Verletzten. Ich komme zum dritten Punkt, das rechte physische Sehen und die Bereitschaft zu helfen, aber auch das Stellen der Frage, Herr, soll ich helfen oder nicht? Eines Abends, es war im Herbst, da war ich unterwegs von Coburg hier nach Hause. Ich hatte einen Besuch gemacht, es war 9:30 am Abend. Ein junger Mann stand an der Straße und ihr kennt das. Aber ich fuhr vorbei. Und als ich vorbeigefahren war, wurde ich plötzlich unruhig. Ich spürte, ich sollte diesen Anhalter mitnehmen. Warnblinkanlage eingeschaltet und dann fuhr ich langsam zurück und nahm diesen jungen Mann mit. Er war sehr glücklich, dass ich nach Bamberg fuhr und er mitfahren konnte. Meine Unruhe war plötzlich weg. Wir hatten ein so gutes Gespräch und er war so dankbar, nicht nur mitfahren zu können, sondern Dinge loszuwerden, die ihn belastet haben. Ein anderes Mal hatten 3 Jugendliche wahrscheinlich Pech mit ihrem Auto. Es war auch am Abend spät und sie winkten auch, ich solle ihnen helfen. Doch dieses Mal hielt ich nicht an. Ich hatte auch kein unwohles Empfinden. In solchen Situationen ist es ganz gut, ein Stoßgebet nach oben zu schicken. Herr, soll ich helfen oder nicht? Wir alle haben von dem Einsatz der 2 jungen Leute gehört, die einem Herrn halfen, der von Chaoten zusammengeschlagen wurde. Sie haben gesehen, und sie halfen. Ich komme jetzt zu dem Geistlichen. Bezüglich der Personen, die sehen und gerne helfen, trifft auch das Wort aus Matthäus 25 zu. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Schwestern und Brüdern, das habt ihr mir getan. Denn ich bin hungrig gewesen. Ich war durstig, ein Fremder, krank, nackt. Und im Gefängnis, und ihr wart für mich da, ihr habt mir geholfen. Und bei der Frage, Herr, soll ich helfen oder nicht, müssen wir uns individuell von Gott leiten lassen. Da gibt es keine Pauschalantwort. Ihr Lieben, aber bei all dem, was wir sehen und auch helfen, bitte ich euch, passt auf, dass ihr nicht in ein Helfersyndrom hineinrutscht. Auch das ist eine große Gefahr. Ich komme zum vierten Punkt, das rechte physische Sehen mit der Frage, bin ich hier richtig? Dieser vierte Punkt, rechte Sehen und die Frage, bin ich hier richtig, kann sich auf Vereine, auf Urlaube, Vergnügungsstätten, ein Untersuchungszimmer in der Arztpraxis, aber auch auf eine christliche oder sogenannte christliche Versammlung beziehen. Im Sommer fuhr der 17-jährige Mario mit seinem Fahrrad zur Disco. Mario hat aufrichtige, gläubige Eltern. Er selbst geht Sabbat für Sabbat in die Gemeinde. Er hat Freude, mit anderen Sabbat zu feiern. Als er eines Abends vor der Disco stand, schaute er sich die Leute an, die dort hineingingen. Nach etwa 20 Minuten des Stehens vor der Disco sagte Mario, nee, das ist kein Ort, in den ich hineingehen soll. Hier bin ich nicht richtig. Ich komme zu dem Geistlichen. Auf der Schwäbischen Alb bin ich von Leuten auf der Straße zu ihrem Gottesdienst eingeladen worden. Ich bin auch hingegangen. Am Donnerstagabend fand dieser Gottesdienst statt. Als ich im Saal saß, spürte ich innerlich ein sehr starkes Unwohlsein. Mir wurde klar, hier bin ich nicht richtig. Noch ein stärkeres Unwohlsein und eine Angst kam über mich, als ich zum Gottesdienst einer sogenannten christlichen Gemeinde eingeladen wurde. Ihr Lieben, Paulus spricht davon, dass unser Herr den Gläubigen Gaben gibt. Er, unser Gott, gibt sie, wem er will. Und wenn er sie gibt, dann gibt er sie in erster Linie zum Wohl der Gemeinde, aber auch zum Wohle aller. Und eine göttliche Gabe unter anderem ist, Geister zu unterscheiden. Und um diese Gabe bitte ich Gott immer wieder, lieber Gott, schenk mir diese Gabe, Geister zu unterscheiden, sodass ich weiß, stehst du als Schöpfer dahinter oder steht dein Gegenspieler dahinter? Und Johannes sagt in seinem Brief, prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in der Welt. Zum Schluss möchte ich das fünfte Sehen erwähnen. Alle Augen werden ihn sehen. Das heißt, wir werden sein Angesicht sehen und dieses Schauen wird alle bisher genannten Sehensweisen außergewöhnlich und unbeschreiblich übertreffen. Für alle Gläubigen wird es das Erhabenste zu Gesicht bekommen sein. Es ist das Kommen unseres Herrn Jesu mit all seinen Engeln. Im Johannesevangelium heißt es, der Menschensohn wird kommen mit all seinen Engeln. Und weiter sagt die Bibel, er kommt in den Wolken. Und es werden ihn alle Augen sehen. Wir werden den sehen, dem wir unsere Erlösung und das ewige Leben zu verdanken haben. Ein Leben ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne eine Trennung von einem lieben Menschen. Und nie wieder wird es eine Trennung geben zwischen uns und Gott, für immer vereint. Jesus sagt im Johannesevangelium, ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ihr Lieben, dies ist keine Fantasie, sondern dieses wird Realität werden, wenn Jesus wiederkommt. Die Christin Alice Brick schrieb das Lied, wenn mein Auge schaut den Heiland. Diese Christin war keine Adventistin, aber sie war eine Christin.